Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Heute reden wir im Gegensatz zur letzten Folge darüber, was Männer besser machen können, um ja, ein wertvollerer Teil unserer Gesellschaft zu sein.
Oh, da bist du jetzt aber schon stark eingestiegen.
Da habe ich jetzt schon mal was gesagt. Ja, aber das sehe ich so.
Okay.
Ich glaube, dass wir Männer besser sein könnten, als wir es jetzt gerade sind. Ja, im Schnitt.
Das glaube ich auch.
Ja.
Bin ich mir sogar sehr sicher.
Gut, das ist das Thema der Woche. Aber erst kommt...
Wie geht's dir?
Wie geht's mir? Ich weiß gar nicht, wie geht's mir eigentlich. Mir geht's eigentlich ganz gut. Wobei, stimmt auch nur so halb. Kurz nachdem
die letzte... Oh, warte, ich muss niesen. Pause. Wow, oh, mein Gehirn ist mit rausgeflogen.
Ja, das... Bist immer noch schlauer als ich. Eigentlich geht's mir gar nicht so gut, weil ich habe letzte Woche kurz nach der Podcast-Aufnahme eine ziemlich schlechte Neuigkeit bekommen, was meine Ausbildung betrifft, was mein Praktikum betrifft. Will jetzt da nicht näher drauf eingehen, kriegt da vielleicht am Dienstag kommende Woche nochmal eine Rückmeldung und dann weiß ich mehr und dann kann ich vielleicht auch eher darüber sprechen. Mhm. Aber ja, das war eine ziemliche Schocknachricht am vergangenen Montag und das war ziemlich scheiße eigentlich und das hat mich auch die Woche noch beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass ich dann ziemlich angespannt und gestresst war, weil ich nicht mehr so richtig weiß, wie es weitergeht in der Ausbildung, weil ich eben dieses Praktikum brauche und jetzt eben gerade Stand heute keinen Praktikumsplatz habe, beziehungsweise den ich ab Februar gehabt hätte, eben nicht mehr habe. Das ist das Ergebnis, Stand jetzt. Und ja, mal gucken. Ansonsten hatten wir auch privat noch andere positive Nachrichten, über die wir jetzt auch noch nicht reden können. Die werden wir aber demnächst besprechen.
Ach, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir jetzt wissen, wenn wir nach England fahren. Das habe ich ja schon erzählt, dass wir eine große Reise planen. Und wir fahren nach England. Also es war ja auch schon klar, dass wir auf jeden Fall in diesem ganzen Zeitraum... Übrigens, ich habe das auf Insta erzählt, dass du dann ja nicht mehr arbeitest ab September. Mhm. Und dass wir eine große Reise machen wollen. Mhm. Und daraufhin habe ich richtig süße Nachrichten bekommen von Leuten, die dann uns so gesagt haben, ja, und Südostasien ist so schön. Und ich kann euch Neuseeland empfehlen. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Aber wir haben ja den Hund.
Ja.
Wir können das nicht.
Wir wollen das nicht. Wir könnten ihn schon abgeben. Aber wir sind da der Meinung, dass das blöd ist.
Wir wollen es einfach schöner.
Wir vermissen die dann auch.
Ja, wir haben ja auch den Camper gerade deswegen.
Mhm.
Und deswegen machen wir eine Campingreise. Und da haben wir uns jetzt entschieden, als allererstes erstmal nach England zu fahren.
Wir finden es da schön.
Wir finden es da richtig schön.
Nee, und ansonsten war die Woche gut gearbeitet, Tour de France geguckt. Kann ich meckern.
Gestern waren wir bei deinem Papa auf dem Geburtstag.
Ja, das war auch nett.
Auch ganz nett.
Und ja.
Und bei mir ist es genauso. Ich hatte nicht so eine gute Woche psychisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ging es mir jetzt nicht schlecht, aber ich hatte ganz doll Herzrasen, so Anxiety-Gefühle.
Hm.
So Anspannung. Weiß ich nicht, woher das kam. Ich hatte sogar ein Ohrpiepen einen Tag lang. Also
anscheinend... Naja, du warst ja auch gestresst von dem, was mir von der Nachricht, die ich bekommen habe.
Ja, aber also eigentlich schon nicht so doll.
Also wir mussten schon sehr viel dann recherchieren und gucken und machen und tun und umplanen und was auch immer.
Ja.
Und ganz viel ist immer noch so im Eventuellen unterwegs und nicht sicher und nicht klar. Das ist schon belastend.
Und ich habe auch dann noch sehr viel recherchiert zur Reise und so.
Ja.
Ja, hast du auch recht. Ich kann das so schlecht immer einschätzen,
wie es geht. Ist doch nicht so leicht. Manchmal kriegt man das gar nicht so mit.
Merkst du das, wenn du gestresst bist?
Nicht so gut.
Aber dann irgendwann. Wenn du mich anmetzen musst.
Ja. Naja, aber das ist ja oft so, dass man, wenn man alleine wäre und nicht in sozialen Kontakten stehen würde, dann fällt ganz vieles ja gar nicht auf.
Ja, aber ich zum Beispiel, findest du, ich bin überdurchschnittlich zickig oder so motzig, wenn ich gestresst bin?
Manchmal ja.
Ich würde nämlich sagen, dass man mir das fast gar nicht anmerkt, aber dass ich das halt auf eine ganz ungesunde Art so in mich reinfresse.
Ja, also ich merk's.
Weil ich auch nicht schlafe und so, das merkst du halt auch.
Genau.
Ja, aber ich meine, bei dir ist es ja wirklich, wenn du gestresst bist, dass du wirst ja unausstehlich. Also ich möchte dich dann manchmal richtig doll, möchte ich schlimme Dinge zu dir sagen, weil du mich so abfuckst dann.
Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du lügst.
Und das ist bei mir aber nicht
so. Du willst nur die Zuschauer unterhalten.
Nee, ich lüge nicht. Das ist bei mir nicht so, oder?
Naja, manchmal schon.
Echt?
Ja. Da fängst du so Streit an.
Nee, das ist dann meistens hormonell.
Ja, aber das ist ja auch Stress.
Okay, ja, das ist körperlicher Stress. Aber ich meinte jetzt so Stress, weil mein Leben gerade irgendwie stressig ist.
Naja, dein Leben ist gefühlt immer gestresst.
Nee, das ist mein ADHS.
Ja, das ist dein Normalzustand, deswegen kriegt man das gar nicht so gut. Aber das ist ja jetzt auch heute gar nicht das große Thema.
Nee, das war
Nee.
einfach nur Teil der Woche.
Ja, hast du recht. Aber wir haben ja vorher gesagt, wir wollen das ein bisschen kürzer halten
Ach
diesmal.
so.
Und ich soll ja auch meine News der Woche ein bisschen kürzer halten. Deswegen, ich finde meine News der Woche eigentlich ganz witzig oder
Und dann
interessant.
erzählen wir deine News der Woche.
Ja, aber ich wollte sie jetzt nicht komplett
Ach so,
abmoderieren.
nee, warte, stimmt. Ich wollte nämlich auch noch was sagen.
Ja.
Ich wollte nämlich mal unsere Zuhörenden fragen, ob sie Lust hätten, dass wir den Podcast ein bisschen interaktiver gestalten, weil irgendwie fehlt mir das voll. Wir haben beide so Spaß an diesem Projekt und wenn wir Rückmeldung kriegen, dann sind die auch unglaublich nett und wertschätzend und auch immer sehr detailliert und auch mit tollem Feedback und tollen Ideen und so weiter. Aber man kriegt halt so wenig mit beim Podcast, weil man halt nicht diese Kommentarfunktion wirklich hat. Also schon ein
Gibt's
bisschen,
schon, aber
aber
das geht nicht so ab.
nicht so wie bei Insta, wo man irgendwie
Ja.
direkt merkt, okay, ist das was, was die Leute gut finden oder nicht. Und deswegen würde ich voll gerne irgendwie so eine Hörerinnenfrage oder sowas machen. Weißt du vielleicht, dass man eine Woche News der Woche und eine Woche Frage der Woche macht oder irgendwie beides kurz oder so?
Ja, oder man macht mal eine FAQ-Frage.
Folge.
Was habe ich gesagt?
Frage.
Ja,
Ja, aber
Folge.
das ist dann ja wieder nur einmal. Ich fände es schön, wenn das eine Regelmäßigkeit bekommt.
Ja, aber dann würde ich, glaube ich, nicht die nächste Woche streichen, weil die finde ich eigentlich auch immer
Ich
ganz gut.
finde,
Aber das können
ja.
wir ja nochmal später
Aber
diskutieren.
deswegen, ich mache eine Umfrage in die Shownotes. Das geht allerdings dann nur bei
Spotify.
Spotify.
Ja, okay,
Aber,
das ist gut.
oder?
Ja.
Und dann könnte man so uns eine E-Mail schreiben oder auf Insta schreiben und sagen, hey, ich habe eine Frage. Ich habe einen Mann gedatet und der meinte, wenn ich will, dass er beim Date bezahlt, kann ich keine Feministin sein. Was kann ich darauf antworten? Oder so. Und dann könnten wir darauf antworten.
Okay, ja, dann können wir diskutieren.
Okay, dann machen wir jetzt die News der Woche.
NDW, News der Woche. Okay, News der Woche. Ich schmeiß mal ein paar Begriffe rein und du sagst mir, in welche Richtung das geht. Und zwar Jamming und Spoofing.
Das
Nat
war's schon.
Jamming, Spoofing oder natürliche Störungen. Worum könnte es sich handeln?
Wale?
Natürliche Störungen? Ich auch noch gesagt.
Ja.
Ja? Wale? Okay.
Vielleicht ist Jamming, wenn die so mit ihren Wahllauten so jammen. Und Spoofing ist, wenn die so pssst.
Und natürliche Störungen?
Nein, das ist einfach, wenn die einen Ditch haben.
Okay. Ja, also ja, Wale, bist schon im richtigen Metier.
Wirklich?
Ja.
Boah, das war geraten.
Also im richtigen, die richtige Umgebung.
Okay, also es ist Meer.
Und jetzt
Okay,
noch
dann.
ein Hinweis, was machen Wale meistens auch sehr gut?
Schwimmen.
Ja. Und dafür müssen sie ja auch wissen, wo sie hinschwimmen müssen. Was können sie also noch sehr gut?
Orientieren.
Genau. Was können wir Menschen nicht so gut?
Orientieren.
Und wir benutzen dafür dann.
So ein Elektrokompass. Wie heißt denn das?
Ja. Ja, ist gar nicht falsch. Ja. Also, Jamming und Spoofing. Und natürliche Störungen sind die Gründe dafür, dass das GPS in der Ostsee,
GPS heißt das, nicht
ja,
Elektrokompass.
dass das in der Ostsee eben nicht so gut funktioniert momentan. Also die Fälle haben sich gehäuft. Es gibt aber auch, wie gesagt, natürliche Störungen. Zum Beispiel Sonnenstürme oder gewisse Sturm- und Wetterlagen können dazu führen, dass das GPS-Signal gestört ist. Aber das GPS-Signal wird vermutlich aktiv gestört. Und 2018 gab es nämlich in der gesamten Ostsee nur 100 Fälle von GPS-Spuren, also GPS-Spuren, Störungen. Und 2023 waren es mehr als 10.000. So, also da ist irgendwas nicht normal. So. Und das hat eben weitreichende Folgen für den Schiffsverkehr, weil der halt dadurch gefährdet wird. Aber auch besonders schwierig ist das für Freizeit. Bootfahrer, weil die oft keine sogenannten redundanten Navigationssysteme haben. Also wenn das GPS ausfällt, dann eine Karte oder ein anderes Mittel, um zu
Ja, weil die halt
navigieren.
einfach ein bisschen einfacher unterwegs
Genau,
sind,
und die
ne?
großen Schiffe haben halt noch mal dann so Notfallsysteme, aber das macht es auch trotzdem nicht immer leicht. So zum Beispiel bei der Rettung von Schiffbrüchigen ist das dann halt ein Riesenthema. Und genau, das, wer dahinter steckt, ist vermutlich Russland. Das ist Teil der hybriden Kriegsführung, die sie ja betreiben, also offenen Krieg und eben Krieg durch Desinformation, durch GPS-Störungen, Cyberattacken etc. etc. Das sind meine News der Woche.
Ja, das ist für mich sind das keine News. Ich wusste nur, ich kannte nur die Begrifflichkeiten dahinter. Ja. Ne? Ich finde, die klingen ein bisschen zu funny für Kriegsakte.
Ja. Spoofing und Jamming.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber
okay, ja, man vermutet, dass sie es aus Kaliningrad, also aus dieser Enklave, aus den.
Muss man dafür nah genug dran sein?
Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also da ist es halt gehäuft. Mhm. Aber ja.
Ja, krass. Also es wird jetzt immer mehr.
Deutlich, ne? Also von 2018 nicht mal 100 Fälle, 2023 über 10.000.
Ja, okay. Crazy. Die sind halt aber auch im aktiven Krieg.
Ja.
Die Russen.
Ja, aber die sind ja 2014 schon in die Ukraine einmarschiert.
Ja.
So, die Krim annektiert. Also da waren auch 2018 waren sie ja schon im Krieg. Mhm. So. Jetzt ist halt die Vollinvasion und jetzt, keine Ahnung, haben sie halt im Westen den Krieg erklärt damit auch.
Ja, das scheinbar. Ist keine schöne Entwicklung. Genauso Nein. wie die Hungersnot im Gazastreifen und warum auch immer der Weigerung der Medien das anzuerkennen. Ich habe einen Rappel bekommen diese Woche. Ich habe so viele Überschriften gelesen, die so, oh nein, wieder ein Mensch gestorben aufgrund der Food Crisis im Gazastreifen. Das ist keine freaking Food Crisis. Das sind über, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Lebensmittel direkt an den Grenzen verfügbar. Mhm. Und das einzige Problem ist der Zugang. Das
Wenn
ist
keine Food
Crisis, das ist eine politische Crisis. Und
du hast ein so eine absichtlicher Forced Akt.
Starvation. Ja, genau, das ist ein Kriegsakt. Das ist nichts anderes, als wenn in irgendwelchen Mittelalterfilmen
die Burgen belagert
wurden.
Ja.
Und die Leute da zusammengefercht werden. Es ist mir ein Rätsel, wieso die westlichen Medien nicht sich weigern, das anzuerkennen. Und vor allem, weil ja alle vertrauenswürdigen Quellen, auf die man sich als Öffentlich-Rechtliche durchaus beziehen kann, genau das Gegenteil auch sagen. Also es ist ja klar formuliert von der Welthungerhilfe, von der UN, dass es eine Forced Starvation ist.
Ja.
Dann kann man das doch auch so benennen. Das ist das gleiche Thema wie bei Femiziden. Familiendrama in Hamburg.
Hm.
Nee.
Erweiterter Suizid. Oder Femizid.
Ja.
Ja.
Naja, okay.
Na gut.
Kommen wir zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche.
Mhm.
Wir haben ja letzte Woche über Red Pill, Incels, Black Pill geredet. Männer, die sich in Online-Foren hauptsächlich extremen Frauenhass und Frauenabwertung hingeben, um eine Antwort auf ihre Einsamkeit zu finden und auf die Tatsache, dass sie nicht gewollt werden.
Ja, und um sich selbst zu, ihren Selbstwert zu steigern und sich abzugrenzen und ja.
Und da haben wir ja schon gesagt, dass wir gerne diese Woche einen Gegenvorschlag sozusagen machen würden oder eine andere Antwort.
Ja.
Weil es hilft ja auch nicht immer alles nur zu kritisieren, sondern es hilft ja auch, wenn man Lösungen liefert.
Konstruktive Vorschläge haben wir dabei, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Und das Thema ist nicht positive Männlichkeit.
Nein.
Aber darunter wird das vielleicht erstmal laufen, um es einfacher verständlich zu machen.
Ja.
Aber erstmal, was ist das Problem von toxischer Männlichkeit, außer dass Frauen darunter leiden?
Das vergessen die meisten Männer scheinbar. Aber vor allem Männer leiden auch darunter. Nämlich auf viele verschiedene Arten und Weisen. Also psychisch, sozial und gesundheitlich eben auch. Mhm. Also tatsächlich gesundheitlich. Und das ist halt ein Problem. Weil das dazu führt, dass es den Menschen schlechter geht. Nicht nur den Frauen, sondern eben auch den Männern. Und das kommt halt aus, es sind halt vielfältige Gründe, die wir jetzt ein wenig beleuchten werden.
Na, dann machen wir.
Wie?
Na, dann beleuchte doch mal.
Was soll ich beleuchten?
Naja, wie geht's den Männern damit, wenn sie einsam sind?
Oder schlecht.
Wenn sie an toxischen Rollenbildern festhalten, an Männlichkeitsidealen, an, keine Ahnung, Stärke und was auch immer.
Ja, also wenn man das jetzt auf ein Beispiel beschränkt, dann ist das halt zum Beispiel, dass Männer ja deutlich weniger über ihre Emotionen sprechen, weil sie das nicht gelernt haben oder weil das gesellschaftlich nicht ja, so anerkannt ist oder gefordert wurde, dass sie das machen sollten. Und das führt halt eben dazu, dass Männer mehr Schwierigkeiten haben, über ihre Gefühle zu sprechen, die einzusortieren und zu sagen, mir geht's schlecht, ich brauche Hilfe, oder mir geht's schlecht, ich bin traurig und ich brauche Hilfe. Und das führt dann eben dazu, dass Männer deutlich später sich Hilfe holen, egal in welcher Art, gesundheitlich oder psychologisch, psychiatrisch. Und das führt dann eben dazu, dass es diesen Männern dadurch schlechter geht, weil sie nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Die sie auch aber haben könnten. Also klar gibt es Versorgungslücken, das ist klar, aber wer sich gar nicht erst darum kümmert, Hilfe zu bekommen, der wird sie auch nicht bekommen.
Ja, und was auch ein Riesenproblem ist, ist so Einsamkeit. Das haben wir auch letzte Woche schon benannt als eine der Kernursachen, um sich überhaupt erst in diese Foren zu begeben. Aber so Thema Male Loneliness Epidemic, es sind ja alle Menschen einsam. Durch die Abkehr von irgendwie einem Community-Leben. Also früher hat man ja viel mehr in Mehrgenerationenhaushalten gelebt, viel mehr in der Abhängigkeit voneinander, weil du warst halt davon abhängig, dass dein Nachbar mit dir das Brot gegen Eier getauscht hat und so weiter. Und jetzt leben wir halt alle so ein individualisiertes Leben. Ja. Man braucht ja im Grunde keinen anderen Menschen, aber emotional eben doch.
Also man braucht halt andere Menschen, die im Supermarkt einem Essen verkaufen, die einem...
Naja, aber du brauchst nicht mehr den direkten, du brauchst die Existenz anderer Menschen, aber du brauchst nicht den Kontakt
zu anderen Menschen. Ja, das meine ich.
Ja.
Ja, das ist das nochmal.
Ja, und das führt natürlich dazu, dass alle Menschen einsamer werden. Aber Männer empfinden sich als deutlich einsamer. Und das liegt auch daran, dass sie eben weniger emotionale Verbindungen zu den Mitmenschen um sich herum haben. Also selbst wenn sie nicht alleine sind, sind sie einsam, weil sie keine tiefen Freundschaften führen. Oder
weniger tiefe Freundschaften auf jeden Fall.
Und sich vielleicht auf der Arbeit nicht trauen, sich zu öffnen, aufgrund von einem Verlust von Stärke oder
dem empfundenen Gesichtsverlust.
Und hast du das Gefühl, kannst du das bei deinen Patientinnen oder mit den Leuten, mit denen du arbeitest, beobachten?
Ja.
Du siehst ja jeden Tag psychisch kranke Menschen.
Ja.
Hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen den Jungs und den Mädchen? Also bei denen sind es ja momentan Jugendliche, aber sonst hast du ja auch schon Erwachsene gehabt.
Nein, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also vor allem, jetzt merke ich das bei den Jugendlichen, da höre ich dann von den Jungs oft den Satz, ja, mir hat bisher noch niemand zugehört oder ich konnte mich bisher noch niemandem so anvertrauen oder und die mir dann halt auch Dinge erzählen, die sie sonst noch niemandem erzählen haben. Also gerade, was ja auch sowieso ein sehr schambehaftetes Thema ist, wie sexueller Missbrauch auch von, also auch Männer werden ja sexuell missbraucht. Mhm. Und das dauert dann bei den Jungs noch mal länger, bis sie das erzählen. Mhm. Bis sie sagen, mir ist das und das passiert. Und das hängt, denke ich, auch damit zusammen, dass sie es halt nicht gelernt haben und die Gesellschaft aber auch das so vermittelt hat, dass das ein Verlust von Stärke ist, wenn man halt als Mann missbraucht wurde, von einem anderen Mann zum Beispiel. Und dass es das halt doch mal schwieriger macht, als so schon darüber zu sprechen, weil es ja was Furchtbares ist, was jemandem passiert, sexueller Missbrauch. Und das kommt dann noch oben drauf. Mhm. Und das ist schon mein Eindruck, dass es bei den Jungs denen deutlich schwerer fällt. Aber auch grundsätzlich zu öffnen und über ihre Gefühle zu sprechen. Also die weiblichen Patientinnen von mir, die können das besser, würde ich sagen, im Schnitt. Also denen geht es dadurch jetzt nicht unbedingt besser, denen geht es auch richtig schlecht, aber die sind oft halt schon mal dadurch weiter im Prozess, weil sie halt schon mal irgendwie mehr über ihre Gefühle gesprochen haben. Als
das ist nicht so ein ungewohntes Verhalten einfach für die, ne? Ja. Und hast du auch gefühlt, dass so Gefühle zeigen dann nochmal eine extra Hürde ist? Oder ist dann eh schon so ein vulnerabler Rahmen bei euch, dass es dann irgendwie auch egal ist?
Ja, letzteres. Also ich habe schon viele Jungs, die dann auch im Gespräch bei mir weinen oder so, aber die müssen dann schon noch dazu auch eingeladen werden. Also das kann man ja machen als Therapeut, da habe ich ja so ein bisschen so einen Einfluss, ob ich jetzt das Gespräch, ob ich da einfühlsam reagiere und den Patienten validiere und dem ein gutes Gefühl gebe oder dem dann zum Beispiel auch, wenn ich sehe, stehen die Tränen schon in den Augen, aber er kann sie eben noch nicht so richtig rauslassen, dann gibt es da so einen kleinen Trick, dann biete ich den immer ein Taschentuch an und dann meistens fangen die dann an zu weinen und können das dann rauslassen und sagen danach, oh, jetzt geht's mir auch besser und so.
Ich habe das nicht geschafft bei der Therapie.
Ja, da ist auch jeder anders, ne?
Am Anfang hatte ich nicht das Bedürfnis zu weinen. Und irgendwann dachte ich dann so, jetzt ist irgendwie zu spät, noch damit anzufangen.
Ja, es gibt keinen richtigen Moment.
Ja.
Du kannst immer weinen.
Das habe ich nicht geschafft.
Macht nichts.
Ja, das war, fand ich, wenn. Das ist interessant. Also, ist natürlich keine Studie, die du da hast, aber.
Nee, ist einfach, ein persönlicher Eindruck. Ja, und kann auch jemand anders sehen.
Ja.
Und anders erfahren haben.
Spannend, dass man das so. So würde man das ja wahrscheinlich auch einschätzen, wenn man das jetzt so von außen betrachtet.
Ja.
Aber was ist Männlichkeit? Also, ich denke, alle, die zumindest mich verfolgen, wissen, dass ich. Eigentlich, die uns beiden schon jetzt mal ein paar Folgen zugehört haben, sollten hoffentlich wissen, dass wir nicht von einem binären Geschlechtsmodell ausgehen, sowohl auf biologischer als natürlich auch auf sozialer Ebene. Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Mann-Frau-Konstrukt gibt.
Ja.
Die Biologie hat das lange widerlegt. Es gibt ganz viele Zwischenschritte zwischen was ist ein Mann und was ist eine Frau. Auch auf Ebene der Chromosomen, auch auf Ebene der äußeren und inneren Geschlechtsorgane. Es ist mir ein leidiges Thema, dass das immer wieder in Frage gestellt wird. Das nervt. Es ist, als würde den Leuten sagen, aus Raupen werden nicht zu Schmetterlingen. Ihr nervt. Lest ein Biobuch.
Raupen können auch zu Faltern werden.
Und auf der anderen Seite steht ja aber dass die Tatsache, dass ein Geschlecht sozial konstruiert wird. Und was ist damit gemeint? Dass eben diese Binarität, also diese Zweiteilung, bedeutet das?
Ja.
Von männlich und weiblich kulturelle Erfindungen im Grunde sind. Also was ist männlich? Das sind ja nur Dinge, die wir zu Männlichkeit gemacht haben. Stärke, Kraft, Provider, ich weiß nicht, was heißt das auf Deutsch? Für, nicht Versorger sein. Versorger, ja. Also diese Attribute.
Mhm.
Und dazu gehört aber auch sowas wie Jungs mögen blau, Jungs mögen Waffen, Jungs mögen Autos. Und andersrum eben, Frauen sind fürsorglich, lieb, weich, die können besser sich um andere kümmern. Frauen sind geborene Mütter. Also der Mutterinstinkt, der ja auch wissenschaftlich klar widerlegt wurde, dass er nicht existiert. Es gibt keinen biologischen Mutterinstinkt, sondern es gibt einen rein menschlichen Instinkt, sich um Neugeborene zu kümmern.
Ja.
Nicht mal um das eigene Neugeborene. Sondern man kümmert sich auch instinktiv um fremde Neugeborene.
Das macht Sinn in der Gemeinschaft.
Richtig. Und das kennen Männer und Frauen genau gleich gut, biologisch gesehen. Nur eben nicht sozial gesehen. Ja. Weil Jungs gelernt haben, das ist irgendwie nicht ihre Aufgabe. Und Mädchen lernen schon bei ihren Puppen, sich gut um die zu kümmern.
Ja. Und bei uns war das ja auch so. Als Ivy ein kleiner Welpe war, hast du das manchmal nachts gar nicht mitbekommen, wenn die wach geworden ist. Und ich habe das immer mitbekommen.
Ja, aber ich bin ja auch kein Hund. Also das ist auch nicht instinktiv biologisch. Das
war mein Instinkt, um mich um ein kleines Wesen zu kümmern, was jetzt Teil meiner Familie ist.
Und unter dieser Konstruktion leiden ja alle, weil es uns natürlich einschränkt.
Ja.
Also das ist ja jetzt auch nichts Neues und sollte jedem ja irgendwie bewusst sein, dass wenn irgendwie gesagt wird, alle Mädchen mögen Pink und Puppen, aber man selber mag Blau und Autos, dass es einen halt einschränkt in seiner eigenen Person und in seiner eigenen Identität.
Ja, definitiv.
Und wenn man jetzt sagt, okay, toxische Männlichkeit ist ungesund und wir wollen das Gegenteil sozusagen davon, dann ist oft ein Gegenmodell, was sogar auch oft von Männern selber genutzt wird, die zum Beispiel so Coachings anbieten oder sowas, positive Männlichkeit. Aber dann ist ja die Frage, was ist Männlichkeit?
Ja.
Und was ist mit positiver Männlichkeit gemeint? Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, an dem viele aufhören, drüber nachzudenken.
Mhm.
Was würdest du sagen, also wenn du das jetzt gehört hättest, positive Männlichkeit, was hättest du darunter empfunden? Ich bin ja deutlich mehr im Thema als du, würde ich sagen.
Positive Männlichkeit?
Mhm.
Ja. Gute Frage. Keine Ahnung, was soll positive Männlichkeit sein? Was ist Männlichkeit überhaupt? Das wäre so erstmal meine Grundfrage gewesen. Mhm. Und das, was so gesellschaftlich wahrscheinlich am ehesten darunter fallen würde, ist halt sowas wie eben, also weiter Stärke und auch Kontrolle zu zeigen im Leben und damit aber das halt so in dem Sinne wie von Verantwortung übernehmen für die Familie, sich kümmern um die Familie und keine Ahnung, wahrscheinlich auch sowas wie Führung zu übernehmen, wenn es sowas überhaupt gibt oder geben sollte. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das darunter verstanden wird.
Ich habe einen richtig interessanten Artikel gelesen zu
Aber ich habe
dem.
keine Ahnung.
Ja. Ich glaube schon, also ich denke, dass es von vielen so verstanden wird und dass es eben dann um Fürsorge vor allem geht, ne?
Ja.
Um füreinander da sein und auf diese Art Provider zu sein. Ich habe einen ganz interessanten Artikel über, ich verlinke den auch in den Shownotes, über Männlichkeit und positive Männlichkeit gelesen.
Ja, ich wollte einen kurzen Einschub, muss ich gerade nochmal loswerden. Ich habe, also die, für mich ist so männlich sein, das hat für mich gar keinen Wert. So, ich will nicht sonderlich männlich sein, sondern ich möchte, es gibt bestimmte Attribute, die mir wichtig sind, die ich sein möchte. Und das ist mir im Zweifel egal, ob das jetzt als besonders männlich gilt oder ich will einfach ein guter Mensch sein.
Hast du ein Problem, wenn jemand zu dir sagt, du bist mega unmännlich oder du
Nee.
bist du trans? Werden ja auch, das schreiben ja voll viele Leute unter meinen Kommentaren noch über
Nee.
dich.
Ja, also, das ist mir doch egal. Ich weiß ja, wer ich bin. Also, ich stehe hinter diesem Konzept einfach auch ganz wenig. Deswegen fiel mir das auch eben so schwer zu antworten. Aber jetzt bist du wieder dran.
Ja, also auf jeden Fall dieser Artikel, in dem ging es eben um positive Männlichkeit und erstmal aber um die quasi erste Frage, okay, was ist, wenn wir über positive Männlichkeit reden, müssen wir erstmal über die toxische Männlichkeit reden und was ist der Kern, die Kerngemeinsamkeit toxischer Männlichkeit? Und das haben wir letzte Woche auch besprochen, das Kernthema ist Dominanz und Macht,
Ja.
jemanden kontrollieren zu wollen.
Ja.
Und der Artikel hat sehr interessante Beispiele aufgelistet, in denen Dominanz in Form von toxischer Männlichkeit eine besondere Relevanz hat.
Ja.
Und das fand ich sehr anschaulich für Leute, die darunter nicht so viel, nicht verstehen, was damit gemeint ist. Oder dass sich nicht so richtig. Ich finde es einfach eine gute Einordnung.
Ja. So
Und
gute
deswegen,
Beispiele auch dabei.
genau, und deswegen wollte ich welche davon nicht vorlesen, aber halt erklären.
Ja, aber lies so vor.
Und erstmal, Dominanz steht im Zentrum von Krieg, offensichtlich. Von Gewalt. Und von Vergewaltigung.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein. Das sind noch Beispiele, wo man sagt, ja, so das hätte ich jetzt auch gesagt. Und bei Vergewaltigung zum Beispiel ist es ja eben nicht die Tatsache der Befriedigung, die da im Mittelpunkt steht, weil die könnte man sich ja von überall herholen und auch ja viel einfacher im Zweifel mit sich selber, sondern eben dieser Wunsch, Macht über jemand anderen auszuüben. Und das gilt auch bei Homophobie. Und da hat der Artikel ein Zitat von Madeline Miller, die ist Autorin, die hat zwei sehr, sehr, also Circe ist ihr eines Buch, das andere, ich weiß nicht, die hat bestimmt schon mehrere Bücher geschrieben, aber ich hab nur die beiden gelesen, Circe und The Song of Achilles.
Alles.
Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube, das heißt nur Achilles auf Deutsch, was ein Liebesroman ist zwischen Achilles und, scheiße, ich habe den anderen Namen vergessen, halt einem anderen
Griechen.
griechischen
Tim.
Sagenmitglied sozusagen.
Ja.
Und sie hat geschrieben, Our men like conquest, also Eroberung. They do not trust a man who was conquered himself. Also wenn ein Mann nur erobern kann, dann kann ja eine homosexuelle Partnerschaft, bei einer Person ist es dann ja sozusagen schiefgelaufen, weil er
Erobert
erobert
wurde.
wurde. Und das finde ich einen spannenden Blick auf Homophobie. Und das Gleiche gilt auch für Freundschaft. Und da geht es darum, warum ist Friendzone so ein schlimme, fast schon ja eine Beleidigung für manche Männer? Und da ist ein schöner Zitat zu. Why being friendzoned is the worst insult to a man. There is no dominance in friendship, only equality. And where is the point in that? Und das finde ich ist ja so bezeichnend, weil wenn ich über, oder wenn Leute über gleichberechtigte Partnerschaft sprechen, wenn Creator online zeigen, okay, man ist ein gleichberechtigter Partner, dann ist der erste Vorwurf anderer Männer immer, das ist doch kein Mann. Wer lässt sich so benutzen? Der ist doch schwul, der ist doch trans. Also diese Männlichkeit abzusprechen.
Ja.
Und das ist ja das klare Zeichen, es geht ihnen in einer Partnerschaft um Dominanz und Kontrolle und nicht um Gleichberechtigung. Und deswegen führen Männer auch keine Freundschaft, diese Art von Männern, keine Freundschaften. Weil Freundschaft ist Gleichberechtigung und das funktioniert dann für sie nicht. Und deswegen können sie auch nicht glauben, dass Frauen mit Männern Freundschaften führen können. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass es darum etwas anderes als Gleichberechtigung und auf Auge, sich auf Augenhöhe begegnen und eine Freundschaft pflegen geht. Sondern es muss um ein erobert oder erobert werden Thema
Ja.
gehen.
Und das
Also,
bedroht natürlich die
ja.
Männlichkeit.
Ja. Also, das fand ich spannende Beispiele. Es ist ein sehr interessanter Artikel. Und deswegen das Thema, okay, positive Männlichkeit dann trotzdem eine Form von Dominanz oder zumindest diese ganzen Attribute behalten, nur das Schlechte sozusagen abwerfen. Also statt Leuten damit zu schaden, was du eben gesagt hast, das einfach in so eine Art Positives umzuwandeln. Oder gibt es nicht eine Alternative jenseits der Dominanz?
Ja. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe.
Mhm.
Dass ich selber ja gar nicht unbedingt männliche Attribute in mir fördern will, sondern dass ich ja einfach ein guter Mensch sein möchte.
Mhm.
Und das ist auch das, was wir sagen. Ne? Also die positive Männlichkeit wäre einfach eine menschliche Männlichkeit oder einfach eine Menschlichkeit.
Mhm.
Dass das das Relevante ist, dass man ein guter Mensch ist und dass man nicht ein besonders guter Mann sein möchte oder eine besonders gute Frau, sondern einfach ein guter Mensch sein.
Mhm.
Und das ist der Kern. Das sollte der Kern sein.
Ja. Aber was hält einen davon ab, das zu sein als Mann? Also was ist das Problem?
Naja, wenn man dann als Mann müsste man dann ja so Fähigkeiten wie, also so typisch weibliche Fähigkeiten, wenn es das geben sollte, mhm. oder so wie es ja in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft gibt es das ja, mhm. so wird das ja benannt, Fürsorge, Empathie,
Weichheit,
zuhören können oder Sensibilität, ja. zum Beispiel.
Ja.
Und die müsste man dann ja in sich auch fördern.
Mhm.
Und dann würde man ja zu... Also, da werde ich davon zur Frau?
Mhm.
Nein. Also,
ja, aber die Reaktion einfach, ist ja durchaus so.
Ja, also was ist das für ein Weichei?
Mhm.
Oder Sensibilität, wenn man dann... Man hört das ja schon als Kind oder so. Sei ein Mann, stell dich nicht so an, wenn man Schmerzen hat oder traurig ist und mhm. deswegen weint zum Beispiel.
Mhm.
Da gibt es auch andere dumme Sprüche, die sind aber eher rassistisch.
Mhm.
Aber man hört ja, sei ein Mann, sei doch ja. keine Memme.
Mhm.
Und das wird ja in der Gesellschaft, also das führt dann halt dazu, dass Männer eben vielleicht auch Angst davor haben, diese Seiten an sich zuzulassen. Aber das führt dann eben dazu, dass sie unglücklich sind.
Mhm. Ja genau, also es geht nämlich da ja gar nicht darum, dass Männer irgendwelche Attribute per se nicht besitzen, sondern dass sie halt nur nicht sich trauen, die zu zeigen.
Weil sie halt als weiblich gelten.
Genau, und dann, und das ist halt zum einen, weil Weiblichkeit in unserer Gesellschaft so unglaublich abgewertet wird, weil das Patriarchat Weiblichkeit als schlecht sieht. Also es gibt ja nichts Schlimmeres für einen Mann, als eine Frau zu sein, weil alle Männer wissen ja, wie mit Frauen umgegangen wird.
Das stimmt.
Und
also alle Männer könnten es wissen.
Ja, sie wissen es.
Ja, vielleicht nicht bewusst, aber...
Sie finden das im Zweifel, dass Frauen das verdient haben. Aber sie wissen es.
Ja, davon braucht man schon, würde ich sagen, ein gewisses Maß an Reflexion.
Ja.
Also, nur so als Grundvoraussetzung.
Und das heißt, man muss sich trauen, diese Scham quasi zu überwinden.
Weiblich gelesene Attribute ja. sich zuzuschreiben ja. und sich dahingehend zu orientieren.
Ja, also der Weg ist nicht positive Männlichkeit, sondern die Scham vor der Weiblichkeit zu verlieren.
Nee. Doch. Ja und nein.
Vor der eigenen sozial gelesenen Weiblichkeit.
Ja, genau, das würde ich sagen.
Ja. Wir können.
Weil jetzt haben wir schon wieder das mit einem Konstrukt begründet, was wir eigentlich ablehnen.
Ja, aber das Konstrukt, wir können es ja nicht ablegen, sozusagen. Also wir können natürlich versuchen, es aufzuweichen, wir können versuchen, dass es einem immer egaler wird, aber es ist ja nun mal, der Status quo ist ja, ja. dass...
Es männliche Attribute gibt und weibliche ja, Attribute.
Genau. Und das heißt, der Weg ist nicht, deine eigene Männlichkeit zu fördern, nicht in dir selber danach zu suchen, wie kann ich ein richtiger Mann sein, sondern die Scham abzulegen über die Attribute an einem selber, die als weiblich wahrgenommen werden.
Ja.
Das bedeutet halt zu weinen, wenn es einem danach ist. Oder seinem Kumpel zu sagen, dass man findet, dass er heute schön aussieht.
Ja.
Also was zum Beispiel, also das wäre jetzt zum Beispiel, was wäre daran männlich, also wie, auf welche Art könntest du männlich deinem Kumpel sagen, dass du findest, dass er heute gut aussieht?
Gar nicht.
Ja.
Weil das würde ja dann bedeuten, dass ich, keine Ahnung, ihn toll finde. Also das könnte man denken dann darüber.
Mhm.
Ja, aber ich kann ja auch einfach sagen, hey, du hast eine schicke Hose heute an. Oder mir gefällt die Kombi von deinen Kleidungsstücken oder ich finde deinen Schmuck cool oder...
Gut, das sind dabei also, ja eher fast noch so oberflächliche Komplimente, aber so wirklich zu sagen, so du siehst schön aus. Könntest du zu Jonas sagen, du siehst schön aus? So, wenn der sich so zurecht gemacht hat und du siehst so richtig,
wie ich glaube, ich würde sagen, er sieht, heute sieht es besonders gut aus oder so. Aber schön ist für mich nochmal was anderes. Schön hat was auch mit so, also ich finde Männer, also ich finde halt Frauen ästhetischer als Männer. Grundsätzlich.
Ja, okay, ich finde meine Mädels auch nicht, ich ist sexuell, also ich glaube, vielleicht stehe ich auf Freunde, aber auf jeden Fall nicht auf meine Freundin. Und ich kann ja trotzdem sehen, wenn die besonders schön aussehen, wenn die besonders aus sich raus strahlen oder so.
Ja.
Wenn die besonders glücklich aussehen.
Ja. Ich glaube, da habe ich einfach Schwierigkeiten, das zu sehen.
Okay.
Aber das ist was anderes.
Ja.
Aber ich kann, also wenn Jonas sich schick macht, dann sehe ich das.
Ja.
Und dann sage ich das auch.
Ja.
Und also denke ich, dass ich das sage, weil du sagst ja auch mal, dass ich das nicht zu dir sage. Und okay, aber das ist häufig denke. Das ist aber mein Thema.
Ja,
also ich denke manchmal über meine Jungs, heute haben sie sich schick gemacht. Und das finde ich cool. Oder sie sehen besonders gut aus oder haben sich rausgeblieben oder riechen gut oder was auch immer.
Und auf der emotionalen Ebene? Also kannst du den Jungs sagen, so dass du die lieb hast?
Ich weiß es nicht. Also, kann ich, also klar könnte ich das machen.
Mhm.
Ich kann jetzt aber nicht behaupten, dass ich es auf jeden Fall in der letzten Zeit gemacht hätte. Ich weiß aber zum Beispiel, dass wenn Juni und ich Radfahren waren, dann irgendwann trennen sich ja unsere Wege, weil wir dann nicht mehr in einem Haus wohnen. Aber dann beim Stehen und Reden nochmal und sagen, es hat gut getan oder es hat Spaß gemacht und keine Ahnung.
Mhm.
Aber halt so ernst gemeint, so wir müssen das nochmal machen. So ich merke, wie mir das gut tut, ich merke, wie es mir danach besser geht. Weil ich halt Sport gemacht habe und mich unterhalten habe und das halt eine sehr, sehr gute Kombination ist, wie ich finde, um Wohlbefinden zu fördern. Mhm. Und das reflektieren wir dann in dem Moment. Also unbewusst, weil wir das einfach machen, weil wir das ja auch gelernt haben oder wissen, wie es geht und ja auch wahrscheinlich im Schnitt überdurchschnittlich reflektiert sind im Vergleich zu anderen, aber ohne jetzt irgendwie so mich loben zu wollen, aber es ist, glaube ich, einfach so. Wenn ich das vergleiche mit dem, was ich bei der Arbeit sehe oder auch aus anderen Freundeskreisen höre, dann würde ich das sagen, dass das so ist.
Mhm.
Und das machen wir dann. Und dann verabschieden wir uns und freuen uns und aufs nächste Mal.
Hast du das Gefühl, euch fällt es schwerer, emotionale Verantwortung zu übernehmen als uns Mädels? In der Gruppe so? Also wenn du jetzt merkst zum Beispiel, dass jemand traurig ist, hast du das Gefühl, ich muss mich dann darum kümmern? Oder wüsstest du schon auch selber, wie man sich um jemanden kümmert, der traurig ist?
Ja, weiß ich.
Das ist für ganz viele nicht selbstverständlich.
Ja, das ist für mich nicht selbstverständlich, dass das nicht so ist. Also, ich beruflich weiß ich ja schon sehr gut, wie das geht.
Ja, okay, aber...
Und das liegt aber auch, glaube ich, an mir. Also, das ist auch einfach so eine Prädisposition. Ich habe ja gleich auch einfach direkt nach dem Abi als Rettungssanitäter angefangen. Und da ja auch gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich das gut kann und den Leuten zuhöre und was auch immer.
Ja, okay, aber es ist ja trotzdem so, dass in vielen Männerfreundschaften, wenn es einem nicht gut geht, da irgendwie ein Schulterklopfer und Kopf hoch, so wird schon. Und damit ist das Thema dann gegessen. Weil keine Tools vorhanden sind oder die Scham zu groß, jetzt irgendwie den anderen beim Weinen zu sehen oder so, dass einem das unangenehm ist.
Nee, das wär's nicht. Also das könnte ich. Würde ich meistens mal behaupten, dass ich das, wenn ich sehe, dass jemandem schlecht geht, dann spreche ich den an und sage, so, möchtest du drüber reden?
Hm.
Brauchst du irgendwas? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du in Ruhe gelassen werden? Was ist gerade für dich wichtig? So.
Und, ja, okay, dann kommen wir vielleicht einfach schon zu dem Teil, den wir uns als quasi Praxisteil vorgenommen haben. Was können Männer besser machen? Wie können Männer Weiblichkeit, wenn wir in diesen Konstruktionen bleiben wollen, behalten? Wie können sie positiv männlich sein? Wie können sie einfach gute Menschen sein und sich damit selber ja was Gutes tun? Also darum geht es ja im Kern hier auch.
Ja.
Wie wird man weniger einsam im Zweifel auch? Wie kann man dafür sorgen, nicht in so eine Szene zu rutschen, in denen alle anderen Schuld haben daran, dass man sich irgendwie alleingelassen von der Welt fühlt?
Ja, das zuallererst, das Wichtigste da finde ich, und das ist, glaube ich, auch jetzt keine Raketenwissenschaft.
Ja.
Das Wichtigste ist erstmal zu lernen, welche Gefühle habe ich? Welche Gefühle verspüre ich gerade? Welche Gefühle nehme ich wahr? Kann ich das überhaupt? Kann ich das differenzieren oder bin ich einfach nur unter Strom und weiß noch gar nicht, was es gerade ist? Bin ich jetzt gerade wütend? Bin ich gerade traurig? Oder bin ich enttäuscht oder ekle ich mich oder schäme ich mich oder was auch immer. Das erstmal wahrzunehmen. Das ist der allererste, das ist der grundlegende Schritt. Und dann diese Gefühle auch zuzulassen und sie zu sagen, boah, jetzt, das habe ich mich aber geschämt für, was ich da gemacht habe oder das ist mir jetzt gerade ultra peinlich oder das fällt mir gerade sehr schwer, das dann auch mitzuteilen. Also Gefühle zu zeigen. Erstmal also mitteilen und sie zu zeigen, im Zweifel auch mal zu weinen, zum Beispiel.
Okay, aber wie, jetzt gerade rein praktisch gesehen,
Ja.
wie lernt man seine Gefühle wahrzunehmen?
Ja, das ist eine sehr große Aufgabe, aber da habe ich jetzt auch nicht, also das ist eine Riesenaufgabe natürlich. Da gibt es keine, oder weiß ich jetzt nicht gerade, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie man da Anleitung
Okay,
zu.
andersrum, wie kannst du das und wenn nicht, wie hast du das gelernt oder was hat dir geholfen?
Ich kann das ganz okay, würde ich sagen. Es ist besser geworden. Ich kann es immer noch nicht so richtig gut, weil ich oft quasi körperliche Empfindungen, die mir dann den Weg versperren, meine Gefühle wahrzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich hungrig oder müde bin oder was auch immer, dann versperrt mir das den Weg, meine Emotionen quasi wahrzunehmen, so. Und was mir dabei geholfen hat, ist darüber zu sprechen und das auch zu reflektieren und das auch gespiegelt zu bekommen. Vor allem das gespiegelt zu bekommen, ist für mich das Wichtigste.
Also wenn jemand anders, ich habe den Eindruck, du bist gerade
Ja,
wütend oder
angespannt.
traurig
Nee,
oder.
ja, vor allem, also ich glaube, im ersten Moment bin ich dann angespannt und in mich gekehrt und ruhig. Und wenn mich dann da jemand drauf anspricht, dann manchmal fällt es mir dann auch erst auf. Und dann sage ich, ah ja, ich glaube schon, das und das ist jetzt gerade los und das stresst mich gerade oder belastet mich. Wie zum Beispiel letzte Woche die Absage. Das habe ich dann auch erst 2 Tage später gemerkt, dass ich echt unter Strom stehe.
Und ist es für dich ein Unterschied, oder war es vielleicht als Teenager oder so ein Unterschied zwischen vor deinen Kumpels zu zeigen, dass du irgendwie traurig bist oder so und vor, keine Ahnung, Frauen in deinem Leben? Oder war das für dich noch nie ein wirkliches Thema?
Von meinen Kumpels weiß ich, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich da sonderlich emotional gewesen wäre, dass das Thema gewesen wäre. Und ich hatte ja schon immer irgendwie entweder eine Freundin oder eine beste Freundin, mit der ich dann auch irgendwie geredet habe und vor allem viel geschrieben früher. Da, glaube ich, war das dann schon so ein bisschen auch emotionaler, also Themen, emotionalere Themen,
Ja,
würde ich
okay.
sagen. Also ja, es hat mir leichter gefallen vor meinen weiblichen Freundinnen.
Aber wahrscheinlich gar nicht so sehr, weil es dir vor ihnen leichter gefallen ist, sondern weil sie dich mehr dazu animiert haben, deine
Das kann
Gefühle
natürlich
zu
sein,
teilen, weil sie mehr
ja.
Raum dafür gegeben haben.
Ja, das
Also
kann
ist
gut
vielleicht
sein.
auch noch ein weiterer Tipp, die Person zu sein, bei der sich andere öffnen können. Also insbesondere als Mann jetzt.
Ja.
Also für seine Kumpels derjenige zu sein, der sagen kann, hey, ich habe das Gefühl, dir geht's gerade nicht so gut, willst du darüber reden?
Ja.
Und da ein offenes Ohr zu bieten.
Das ist zum Beispiel für mich eines der größten Komplimente, wenn man sagt, so ist, bei dir fühle ich mich wohl und kann mich öffnen und fühle mich sicher. Das ist eines der besten Komplimente, was ich mal gehört habe, sozusagen.
Ist auch schön.
Ja.
Okay, was können Männer noch? Wie können Männer besser werden?
Folge 7 hören, nein, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber da haben wir über Mental Load und Care-Arbeit gesprochen, die ja einfach ungleich verteilt ist. Punkt. So, die tragen Frauen eben mehr. Und da kann man ein besserer Mensch werden, ein besserer Mann in dem Fall, wenn man das fair aufteilt. Wenn man seinen Anteil übernimmt. Und das führt dann auch dazu, dass die Beziehung stabiler ist. Also indirekt, weil die Beziehungszufriedenheit steigt, weil die Partnerin oder der Partner sich darüber freut, dass er eben nicht die alleinige Verantwortung hat oder den Großteil der Verantwortung und dann glücklicher ist. Und dann hält die Beziehung auch länger, wenn beide Partner zufriedener sind.
Ich finde das verrückt, dass also wenn wir jetzt im positiven Männlichkeitsbereich bleiben und in diesem Provider-Bereich, dann wäre ja Mental Load das Erste. Es ist ja unglaublich unmännlich, sich nicht um den eigenen Haushalt kümmern zu können, sich nicht um die eigenen Kinder kümmern zu können. Also wo bist du ein Provider, wenn du es gerade mal schaffst, 8 oder 9 Stunden am Tag arbeiten zu gehen, während deine Frau 12 bis 16 Stunden am Tag arbeitet, weil auf Kinder aufpassen ist harte Arbeit und das macht sie viel
Die
mehr
sitzt halt
als nur
nicht,
von 9 to 5.
die ist zwar zu Hause, aber sie sitzt ja nicht den ganzen Tag rum.
Ja.
Das ist ja ein Unterschied.
Und sie gibt ihren Körper dafür her und so weiter. Also das ist ja erstmal, also wenn wir das jetzt unter so einer klassischen Perspektive betrachten, ist es ja, Männer sind keine Provider. Das ist sehr, sehr unmännlich. Wenn nicht so sogar peinlich. Dann
leisten sie weniger.
Sind sie keine Führungsposition. Also sie sind not natural leaders. Männer können nicht gut führen. Hast du schon mal in einem, also was sind so die Kontexte, in denen es besonders für Führung bedarf? Kleinkinder, Kranke, Demenzerkrankte, Familien. In welchem dieser Bereiche sind Männer aktiv vertreten? Ja, es gibt auch männliche Pfleger.
Mhm.
Aber pflegendes Personal ist überwiegend weiblich. Gesellschaftlich, historisch gesehen, als es noch nicht diese Berufe gab, haben Frauen ihre Menschen um sich herum gepflegt.
Mhm.
Frauen übernehmen die Kindererziehung, Frauen übernehmen die Familie. Das ist wahre Führung. Unter einem anderen Mann zu arbeiten, in einem hierarchisch organisierten Unternehmen, am besten noch in sowas wie der Bundeswehr, das ist doch keine Führung. Das ist das allerletzte, das ist das Gegenteil von, das ist geführt werden.
Ja.
Und das ist die vollständige Abgabe von Verantwortung. Und wenn du dann als so ein Mittel irgendwo da, also ich meine, wie viel Prozent der Männer sind im obersten Managementbereich? Ja, ein Bruchteil. Aber sie kommen nach Hause und sagen, ja, ich bin der Führer, ich bin der Provider, obwohl sie sich 8 Stunden des Tages von einem anderen Mann haben sagen lassen, was sie zu tun haben, minimale Verantwortung übernommen haben, um dann nach Hause zu kommen und ihrer Frau zu sagen, dass sie das nicht richtig macht, was sie da macht. Es ist auch ein Witz.
Ja, peinlich.
Und das ist ja genau... Und dann, wenn das dann die Spannung zu Hause ist, sind ja auch Männer nicht diejenigen, die dann für die emotionale Arbeit zu Hause übernehmen und sich hinsetzen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, hier läuft es irgendwie nicht so, du wirkst auf mich sehr gestresst, ich habe das Gefühl, wir begegnen uns hier gerade nicht irgendwie auf eine gesunde Art und Weise, ich habe ein Buch gelesen, ich habe mich mal umgehört nach einem Therapeuten. Also in wie vielen Beziehungen ist das der Mann, der diese Schritte einleitet? Und auch ehrlich gesagt, auch bei uns wäre das nicht so.
Nee, das, da hast du recht, das stimmt. Da habe ich mich vor allem auf die Frauen in meinem Leben durchaus verlassen. Also zunächst mal vor allem auf meine Mutter und dann auch auf dich und die anderen Partnerinnen, die ich hatte. Aber vor allem auf dich, weil das, glaube ich, die relevanteste Zeit im Leben war. Und das merkt man auch in den Freundschaften, wie ich finde. Also wir haben ja diese Sechsergruppe mit Lina, Jonas und Kiki und Fabio. Und das beruhte am Anfang schon auch hauptsächlich darauf, dass ihr Mädels, jetzt Frauen, da die Verbindung hergestellt habt und euch darum gekümmert habt, dass wir uns rechtzeitig sehen und so weiter und so fort.
Mhm. Und also Freundschaften pflegen, meinst du?
Genau, Freundschaften pflegen, aufrechterhalten, anbahnen. So, und das habe ich jetzt aber auch gelernt, so das könnte ich jetzt besser, aber das war eben auch ein Prozess.
Ja, ja, jetzt so deine Freundschaft zu Jonas und so, das ist ja, da, also eure Freundschaft, da habe ich jetzt ja nichts mit, also ich frage dich jetzt nicht,
hast du Jonas hast mal die, gefragt, hast dich mal wieder bei ihm gemeldet? Nein, das passiert natürlich nicht.
Ja. Naja, aber ich glaube, das ist schon...
Meld dich mal wieder bei deinem Freund. Sagt das eine Frau zu ihrem Mann? Ich hoffe nicht.
Ich glaube, das kommt drauf an, auf welche Art und Weise melden. Ich glaube, es sind halt super viele Freundschaften, die darauf basieren, dass man sich irgendwie auf ein Bierchen trifft oder gemeinsam zum Fußball geht oder sowas.
Mhm.
Also, dass man sich bei so Occasions sieht. Aber ob das dann eine wahre Freundschaft ist, ist dann die Frage. Also, ist dann vielleicht auch, was man für sich als Freundschaft definiert. Aber das ist dann ja auch die Art von Freundschaft, die einsam macht.
Ja, weil sie eben nicht da ist. Also diese Freundschaft, wenn es der Person dann schlecht geht und sie dann halt nicht mitkommen kann mehr zum Fußball, dann war es das ja. Dann hört das ja oft auch auf.
Hm.
Da wird es ja nicht gemeldet und gefragt, wie geht's dir und wollen wir was anderes machen? Vielleicht wollen wir uns mal so treffen oder soll ich mal vorbeikommen? Ist was los? Keine Ahnung.
Ja, diese Konfliktscheue ist ja, oder das ist ja auch eine Form von Verantwortungsübernahme.
Ja.
Wenn man merkt, in einer Freundschaft mit einem Kumpel steht irgendwas zwischen euch, entweder dass es einem von beiden gerade nicht gut geht oder dass man sich über Sachen streitet oder dass man sogar grüßt.
Ja.
Das lassen wir jetzt drin.
Ja, scheiße.
Dass man sich, oder dass man das Gefühl hat, der hat einen verletzt oder so.
Ja.
Und dann diese Konfliktscheue oder Verantwortungsscheue
dann führt eben, dann dass dazu, zum Beziehungsabbruch führt.
Ja, oder zumindest
zu einer sehr unterkühlten
oder oberflächlichen Beziehung.
Ja, und dann fühlst du dich einsam.
Ja, weil eine zwischenmenschliche Beziehung braucht ja Aufrichtigkeit,
ja.
Um aufrichtig zu sein, also um tief zu sein.
Echt?
Ja.
Ja.
Und wenn du halt dann nie sagen kannst, so, Brudi, das finde ich irgendwie uncool von dir oder so, dann ist es eigentlich keine Freundschaft, sondern Zeitvertreib miteinander.
Nächster Punkt.
Okay.
Ja, müssen auch mal hier zum Ende kommen.
Okay.
Und das finde ich, den finde ich jetzt noch wichtig, weil das ja scheinbar diese Red Pill-Mythen, die wir letzte Woche besprochen haben, die stimmen ja nicht. Also, Frauen wollen nur Alphas? Ich glaube nicht. Also, das hat eine Uni herausgefunden, dass zum Beispiel Empathie, Humor und Verlässlichkeit deutlich wichtiger sind für die Attraktivität eines Partners als Alphatum.
Was auch immer das sein mag.
Ja,
Ja.
gute Frage. Und ja, also das stimmt halt nicht mal, ne? Also
Ja,
das
man ist
hat nicht mal
tatsächlich so
ein.
versteckt hinter so einfachen Erklärungen dafür. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass es halt einfache Erklärungen sind. Und ja, auch jetzt diese Folge schon gesagt, dass das halt ja auch eine Form von Verantwortung ist. Und eben auch von Dominanzabgabe. Also es ist ja auch eine Form von, wenn wir es jetzt ganz krass formulieren, Unterwerfung. Sich in seiner Meinung vielleicht geirrt zu haben oder
Seinen Fehlern zu
zurückzurudern,
stehen.
für seinen Fehlern zu stehen, sich vulnerabel zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen.
Ja.
Es ist ja viel einfacher, auch jetzt mal zum Beispiel so Fuckboy-mäßig. Es ist ja viel einfacher, Frauen einmal, zweimal zu treffen, die dann am langen Arm verhungern zu lassen, wenn man ja gar keine Vulnerabilität eingeht. Die können einem ja gar nichts dann.
Zurückmelden.
Ja. Du bleibst ja immer am längeren Hebel, wenn du so auf die Art und Weise agierst.
Ja.
Du bleibst der Dominante, aber es ist ja keine wahre Dominanz, sondern es ist ja künstlich erschaffen sozusagen.
Richtig. Peinlich. Genau. Und dann haben wir noch das Thema, dass es halt gute Vorbilder braucht.
Bist du ein gutes Vorbild?
Ich glaube ja. Ich glaube aber, dass das nicht sichtbar genug ist.
Du bist nicht sichtbar. Brauchst du eine Litfaßsäule?
Ja, aber also für wen bin ich denn ein Vorbild? Jetzt gerade in meinem Leben.
Weiß ich nicht, vielleicht
Also
für deine Patientin.
die Leute, die was von mir, ja. Weiß ich nicht. Ich lebe denen ja nicht vor, wie man zu leben hat.
Nein, aber ich habe schon das Gefühl, durch die Sachen, die du manchmal erzählst, dass auch jetzt vielleicht nicht in dem Job, in dem du jetzt bist, aber in denen, die du davor gemacht hast, wo das ja eher so eine sozialpädagogische Aufgabe war, dass dadurch einfach, wer du bist in deiner Männlichkeit, im Zweifel, als Mann,
Das
als
ist aber
junger
auch jetzt im
Mann,
Job dazu.
dass das halt.
Das ist schon doch, also klar, da bin ich Vorbild. Das ist Modelllernen sozusagen, dass die PatientInnen daran auch lernen können, dass nicht alle Männer im Zweifel, also es gilt für alle Patienten, also wenn man halt durch einen Mann irgendwas Schlechtes erfahren hat, dass man dann eine korrigierende Lernerfahrung macht, indem man mit jemandem, mit einem Mann spricht, der einem zuhört, der einem gut zuredet oder halt einfach eine positive Erfahrung macht. Das kann schon helfen. Das ist einfach so. Da bin ich, das ist ein Vorbild, ja, könnte man sagen. Und vielleicht für ich auch meine Freundin ein Vorbild, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung. Also deswegen, was heißt Vorbild sein? Für wen? Deswegen die Frage, für wen soll ich ein Vorbild sein momentan? Ja, für die Patienten vielleicht, ja, okay.
Naja, man ist ja
Aber.
schon automatisch ein Vorbild, indem man halt diese Dinge tut, die wir gerade alle aufgezählt haben. Care-Arbeit
Ja, aber das
übernehmen,
sieht ja
zuhören,
niemand.
Gefühle
Das sieht ja
zeigen.
niemand.
Na, aber wir sprechen da ja viel drüber, zum Beispiel im Podcast.
Genau, aber wer hört den Podcast?
Frauen.
Richtig.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es doch ein Unterschied, wenn du auf der Arbeit bist oder so, oder was auch deine Kinder uns dafür sehen oder die
Ja, aber
Kinder von
genau, das gibt
Freunden.
es ja momentan noch nicht. Deswegen meine Frage, wer sieht das gerade?
Ja, schon viele Leute.
Ja, aber wer?
Selbst wenn es eine Person ist, die im Freundes- oder entfernten Bekanntenkreis, selbst wenn, keine Ahnung, Freunde von uns über uns sprechen und sagen, hey, ich habe Freunde, da ist der Mann, keine Ahnung, macht die ganze Hausarbeit oder so, ist jetzt bei uns nicht so, aber wenn das so wäre,
Hallo doch.
dann ist es doch, ist man doch ein Vorbild.
Ja, hast recht.
Außerdem, selbst wenn es niemand sieht, sollte man doch immer sich so verhalten, dass man quasi mit bestem Beispiel vorangeht.
Ja, genau. Aber du hast ja mich gerade gefragt, ob ich ein Vorbild bin. Und für mich muss ein Vorbild auch von irgendwem gesehen werden.
Für mich nicht.
Ja, das macht ja
Denn ich
nichts.
finde, ein Vorbild ist ja auch jemand, der jetzt zum Beispiel im öffentlichen Raum Frauen verteidigen würde, für die einsteht, zu einem, keine Ahnung, Typ sagt so, lass die mal in Ruhe, zu
Richtig.
seinen Kumpels das sagt.
Das muss ja aber passieren oder halt gesehen werden trotzdem.
Oder in Freundschaften dann auch einen Schlussstrich zieht, wenn Kumpels sich schlecht verhalten oder zumindest mal was sagt. Machst du das?
Nein.
Echt nicht?
Also, nee, weil es bisher nicht so richtig notwendig war oder das halt ein anderer von meinen Kumpels übernommen hat.
Okay, aber du würdest was sagen.
Ja. So, du hast mich halt gefragt, ob ich es gemacht habe. Und das ist jetzt nicht so relevant gewesen bisher bei mir.
Okay, aber wenn du jetzt in einer, keine Ahnung, angenommen, du hättest männliche Arbeitskollegen, ihr geht los, ihr geht in eine Kneipe und der eine sagt so, grabbelt irgendwie die Kellnerin an oder
das
so.
Das ist eine hypothetische Situation. Jetzt hier in meinem Büro sitzend, in unserem Schlafzimmer sitzend, vor dem Mikrofon und du fragst mich das und ja, dann sage ich ja. Aber weiß ich, ob ich es genauso machen würde? Ich würde es von mir erwarten, aber ich kann es dir nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß.
Okay, das ist wieder deine hundertprozentige Korrektheit, aber ich erwarte das von dir auch.
Ja,
das wäre für mich ein richtig schlimmer Vertrauensmissbrauch, wenn ich mitkriegen würde, dass du sowas tolerieren würdest.
Nein, das würde ich nicht tolerieren. Ja. Entweder würde ich es ansprechen oder ich würde mich mit der Person auch nicht mehr treffen.
Ja. Das finde ich auch. Das ist ja auch Teil vom Vorbild sein.
Ja, das stimmt.
Und ich wollte noch irgendwas sagen. Mhm. Thema Vorbild.
Ja, Thema Vorbild natürlich. Da können wir nochmal einen kleinen Schwank machen. Es gibt halt wenig Vorbilder. Ausschwank.
Schwenk.
Was habe ich gesagt?
Schwank.
Ja, Ausschwenk. Einmal ausschwenken. Dass die Vorbilder eben fehlen.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Musik der Kids anhöre.
Jetzt klingst du richtig alt.
Rap-Musik. Ja, ich höre nicht mehr so viel Rap-Musik tatsächlich. Habe ich früher mehr geholt. Hört. Da ist das natürlich auch nur Stärke und Alpha. Sei, geh raus wie ein Alpha, raus wie ein Alpha. Also Kollege und wer auch immer. So. Das ist natürlich keine guten Vorbilder.
Was hast du denn gerappt als Jugendlicher?
In der 7. Klasse, meinst du? Be smart, don't start.
Junge, bleib hart.
Rauch mal nicht grad.
Rauch mal nicht grad?
Rauch mal nicht grad, denn wir sind jetzt am Start.
Das war, damit habt ihr so einen Anti-Rauch-Wettbewerb gewonnen,
richtig, oder? 300 Euro für unsere Klassenkasse.
Krass.
Mhm.
Junge, be smart, bleib start. Aber nee, bleib hart. Wer war das?
Be smart, don't start. Junge, bleib hart. Rauch mal nicht grad, denn wir sind jetzt am Start.
Ging's da noch weiter?
Ja.
Na, rap doch mal jetzt.
Wir sind jetzt am Start und dann, du trink doch einen Schluck ich habe noch mehr drauf.
Schade, der war echt lustig, der.
Der war auch gut.
Song, das habt ihr mit einem voll talentierten Kumpel zusammen gemacht, ne?
Ja, der hat den Text geschrieben und den
Beat Musik, gemacht. Die Musik, der hat basically alles gemacht, oder? Was hast du denn gemacht?
Ich habe gerappt ein bisschen.
Ach, wirklich?
Ja.
Also warst du auch dabei?
Trink noch einen Schluck Teersuppe. Irgendwas noch mit Teersuppe. Nerv mal nicht, Alter, ich hab keine Fluppe. Ich bleib clean, korrekt und auch noch gesund. Hab eine junge Lunge. Und irgendwie so, du bist froh. Und bin froh, wenn ich mit 30 noch Beine hab.
Ja, ja. Hast du geschafft. Hast,
kein Raucherbein.
Kein Raucherbein, ne, zum Glück. Das fände ich jetzt auch nicht so toll.
Ja, auf der Hafenfähre haben wir das Musikvideo aufgenommen, unter anderem. Und im neuen Wall. Und dann kam so ein Security-Typ und meinte, was macht ihr hier?
Wirklich, weil da so 13-Jährige rumgehampelt haben?
Ja, scheinbar.
Mann, ey. Da wollte ich nichts machen.
Nee.
Seid ihr auch schon mal bei uns hier aus dem Einkaufszentrum vom Parkdeck geflogen?
Ja, natürlich.
Ich sag geraten. Ja, ich kenne keinen Typ, der nicht in unserem Alter schon mal bei uns aus dem Einkaufszentrum geflogen ist. Im
Shopping-Center, ja. Nee. Da sind wir auch schon rausgeflogen.
Warum?
Ja, weil wir so glitschige Kugeln bei irgendeinem Interieurladen gekauft haben und mit denen haben wir da rumgeworfen.
Und dann war... Hat die direkt Hausverbot gehabt oder...
Nein, haut ab oder irgendwie so.
Okay.
Kein Hausverbot. Mm-mm.
Hast du schon mal irgendwo Hausverbot gehabt?
Nein.
Kenne ich auch sehr viele Jungs, die irgendwo Hausverbot haben.
Ja. Was?
Ja.
Wo?
Ja, in so random Läden halt, so Einkaufszentrum oder... Keine Ahnung, in einem Spielwarenladen oder so, wie sie ja so für 50 Cent Kaugummis geklaut haben oder sowas.
Nein. Ich bin nur mal aus der Thai-Oase geflogen.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Weil ich in der Gruppe da war und da haben zwei aus der Gruppe Quatsch gemacht.
Okay, da wird er aber noch richtig jung.
Ja, 18.
Okay, ja. Das ist so 10 Jahre her.
Ja, das ist nicht richtig jung.
Ich hoffe nicht, dass du jetzt noch irgendwo auf dem Kiez rausfliegen würdest.
Ich war seit 3 Jahren nicht auf dem Kiez, glaube ich.
Mindestens. Wir sind da echt nie.
Nee, Quatsch. An so einem gemeinsamen JGR waren wir da, ja. Als wir da feiern waren.
Ach so, stimmt. Ja, wir haben nochmal gemeinsam Jahr. Gemacht. Ja, das stimmt. Ja, ja, okay. Fazit.
Ja.
Ja, dann sag auch.
Ich?
Ja.
Ja. Also erstmal haben wir ja gesagt, dass wir dieses Konstrukt positive Männlichkeit ablehnen.
Oder zumindest hinterfragen.
Ja. Und eher dafür werben, dass man ein guter Mensch sein sollte. Und diese vorgelebte Dominanz und Hierarchie oder was auch immer da ja, irgendwie der das Ideal sein soll, dass man das auf jeden Fall in Frage stellt und nicht nach diesen Maximen lebt.
Ja, weil sich von dieser Angst und Scham zu befreien, da irgendwie seine Position zu verlieren. Ich glaube, das ist ein bisschen auch der Key. Also.
Ja, vor allem, man stärkt dadurch ja seine Position, wenn man dann in festeren Beziehungen ist und in emotional werthaltigen Freundschaften oder was auch immer. Mhm. Und das stabilisiert einen ja auf viele Art und Weisen, wenn man noch darüber spricht. Mir tut mein Knie weh oder mir tut das weh, mir geht's so und so schlecht. Und dann spricht man darüber und öffnet sich und dann sagt der andere, oh, das hatte ich auch schon mal, dann bin ich da und da hingegangen, hab mir Physiotherapie verschreiben lassen, das hat mir geholfen. Und dann steigert sich das die Lebensqualität und dann wird man auch attraktiver für PartnerInnen, was auch immer. Also man profitiert ja so vielfältig davon.
Mhm. Ja, und ich habe neulich mal so ein Reel gemacht, das war halt auf sich ein bisschen Joke, da habe ich drüber geschrieben, by the way, eine männerhassende Bitch zu sein, weil das ist ja das, was mir immer vorgeworfen wird, wird die besten Männer überhaupt in euer Leben bringen. Und daraufhin haben mir sehr viele Frauen zugestimmt und ganz viele Männer haben sich natürlich darüber beschwert und wie kann man so hasserfüllt sein und so weiter. Mhm. Aber es ist so, weil mein Standard natürlich an einen Mann, ehrlich gesagt, würde ich jetzt einen neuen Mann kennenlernen, wäre er sogar noch höher, als er jetzt an dich ist. Weil ich jetzt in dich verliebt bin und wir ein gemeinsames Leben haben und viele gemeinsame Erinnerungen und viele gemeinsame Erlebnisse, die schweißen natürlich auch zusammen und die füttern eine Liebe. Aber wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen würde und das nicht hätte, auf worauf das basiert, dann wäre mir das Level von Awareness sozusagen, was du hast, nicht mal genug. Also ich bräuchte jemanden, der noch emotional intelligenter wäre, noch reflektierter, noch progressiver in seiner Art, auch mich herauszufordern. Jemanden, der zu mir dann auch sagt, hey, ich habe das Gefühl, XY läuft bei dir gerade nicht, so lass uns doch da mal drüber sprechen.
Hallo.
Du bist emotional super offen und ich kann mich ja auch an dich immer wenden und du hast ja auch meine ganzen Krankheiten extrem gut begleitet, aber nichtsdestotrotz bist du ja niemand, der, zum Beispiel bist du jetzt nicht jemand, der in unserer Beziehung Sachen auf den Tisch legt.
Ja, oder so. Gut.
Einfach auch, weil du einfach nicht so viel drüber nachdenkst.
Ja, ich habe auch viel anderes nachzudenken.
Und ich glaube einfach, das wäre für mich, also ich weiß es jetzt nicht, aber zumindest würde ich nach jemandem suchen, der mindestens das mitbringt oder mehr.
Ja, warum auch nicht?
Genau. Und die Männer, die das mitbringen, sind ja nur diejenigen, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben entschieden haben, ihre Machtposition als Weißer oder was auch immer als Typ halt aufzugeben, sich selber zu hinterfragen, sich selber zurückzunehmen, die eigenen Fehler einzugestehen, die eigenen Privilegien anzuerkennen und bereit waren zuzuhören, dazuzulernen und sich zu verbessern. Weil es ist nun mal so, als quasi jemand, der sowas nicht tut, bist du der schlechtere Partner.
Das stimmt.
Weil du dich nicht so gut um jemanden sorgst, wie deine weibliche Partnerin, weil du es nicht so gut gelernt hast.
Das heißt, wir müssen lernen als Männer.
Ja, und
dazulernen.
Wer das tut, macht sich selber den Weg frei für tiefe, aufrichtige Verbindung.
Ja.
Und für eine
tiefe... Das klingt wie so eine von den, von hier, von diesen Netflix-Serien, wo es darum geht, jemanden kennenzulernen. Tiefe,
Pots.
Aufrichtige Verbindung.
Aber das ist ja so. Da geht es ja auch um nichts anderes.
Nein, das geht bei Too Hot to Handle. Da sagt Lana das.
Ja, stimmt. Aber das ist ja auch immer dieses Hinterfragen dieser toxischen Männlichkeitsbilder. Ja,
richtig.
Und es ist genau das. Und dann... Die eigene Identität wird dadurch ja auch total gestärkt.
Ja,
wenn die nicht mehr darauf basiert, ein krasser Kerl zu sein, obwohl man selber gar nicht weiß, was bedeutet das denn eigentlich? Ich fühle mich gar nicht so. Dann ist man ja viel sicherer auch in seiner Person.
Das stimmt.
Und das ist ja auch viel attraktiver. Deswegen sagen ja auch immer alle Frauen bei Typen, die halt vielleicht sich androgyn kleiden oder präsentieren oder halt gar keinen Wert darauf legen, als männlich gesehen oder gelesen zu werden und albern sein können, lustig sein können, weinen können.
Verlässlich.
Sich die Fingernägel lackieren meinetwegen. Also es ist jetzt für mich auch nicht so ein... Ich finde, das ist oft sehr performativ.
Das stimmt.
Aber... Dass man dann sagt so, ja, das ist mein Typ Mann, weil er eben keine Angst hat, dass seine Identität darauf beruht, männlich zu wirken.
Und wir wollen die Männer ja nicht netter machen, sondern freier.
Denn am Ende. Nett dürfen Männer immer sein, sind sie halt nur nicht.
Ja, genau. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht darum, dass die Männer am Ende freier sind dadurch. Frei von diesen Belastungen durch vorgegebene Strukturen und Rollenbilder, die sie nicht erfüllen können, weil sie dazu nicht in der Lage sind, weil sie einfach so nicht sind oder weil sie das vielleicht auch gar nicht möchten.
Ja.
Und das macht sie dann am Ende krank und unglücklich.
Und hasserfüllt.
Und hasserfüllt dann. Ja.
Und hässlich.
Wahrscheinlich.
Ziemlich sicher, wenn ich mir die Puffia-Bilder von denen angucke.
Na gut. Okay.
Dann sag.
Tschüss mit Is.
Was?
Was?
Das ist, nee, das ist mir zu schwach.
Ja, du hast Pech gehabt. Such dir was Eigenes aus.
Tschüss mit Is?
Ja.
Das ist doch nicht, ergibt ja gar kein, was ist denn Is?
Ja, eben.
Nee.
Ja, das hat Logo Anja früher immer gesagt.
Wirklich?
Ja.
Boah. Okay, dann sag's nochmal.
Hab ich eben schon.
Ja, jetzt musst du die Scham wiederholen.
Tschüss mit Is.
Tüdelü.